Ich machte die Bühnenmoderation. Und da standen richtig Leute vor der Bühne und haben mich gesehen. Und dann kam ein Mann zu mir und sagte, ach, Sie sind die Annik von der Morningshow. Ich dachte, Sie sind groß und gut aussehend.
Oh.
Und dann sagte ich, na, okay, groß bin ich nicht, aber doch wenigstens gut aussehend. Und er so, naja.
Was?
Ja.
Oh mein Gott.
Ja.
Freundebuch. Ein Medienpodcast mit den Alumni von Maxneo.
Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Annik Luther. Aktuell arbeitet sie als Unternehmensberaterin für Marketingkommunikation. Davor war sie sowohl beim Radio als auch bei Agenturen im Bereich Marketing. Sie hat im Funkhaus Nürnberg die Anrufsendung Herzflimmern und die Morningshow Perfekt geweckt bei 98.6 Charivari moderiert. In der Podcast-Folge spreche ich mit Annik darüber, warum sie ganze 7 Jahre studiert hat und warum sie nach ihrem Ende bei der Morningshow lieber nochmal studiert hat, als eine andere Sendung zu machen. Außerdem erzählt Annik, wie sie bis zur völligen Erschöpfung gearbeitet hat und warum sie selbstständig geworden ist. Am Ende tauschen wir uns dann auch nochmal darüber aus, was uns beim Arbeiten und bei Jobs wichtig ist. Hallo Annik, schön, dass du da bist.
Hi Lena, ich freue mich, dass ich eingeladen bin.
Du trägst dich jetzt sozusagen ins Freundebuch ein, deswegen starten wir mit einem kleinen Eintrag. Dein Name?
Annik Luther.
Dein Alter?
Muss ich echt sagen, ne? Ich bin 50.
Dein Beruf?
Ich bin Unternehmensberaterin für Marketingkommunikation.
Dein Arbeitsplatz?
Ich bin Freiberuflerin, selbstständig unterwegs, arbeite für die großen Firmen in der Region.
Dein Vorbild?
Thorsten Sträter.
Oh, das ist cool. Ich möchte die Begründung hören.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen inneren Thorsten Sträter. Der will manchmal auch so dann so sprechen, so komisch. ich weiß gar nicht, ob er mein Vorbild ist, aber der ist immer so dabei. Ich mag ihn. Den trockenen Humor, die Ruhe. Ja, den schwarzen Humor. Ich find's cool. Magst du ihn auch?
Ist ein bisschen sehr spezieller Humor. Ich kann leider nicht immer so damit relaten. Aber ich glaube, für seinen Humor braucht es sehr viel Intelligenz, glaube ich auch. Und deswegen glaube ich, also ich habe auf jeden Fall Respekt vor ihm und seiner Leistung und seinem Humor.
Und der Mütze.
Dein Traumberuf als Kind?
Weiß ich gar nicht mehr.
Macht nichts. Du hast ja dann auch studiert, Sprach- und Literaturwissenschaft und Filmwissenschaft.
Mhm.
Warum hast du dich denn entschieden, generell zu studieren und auch gerade für diese Studiengänge?
Ich habe mich gar nicht sofort entschieden zu studieren. Ich habe erst eine Lehre gemacht, ich habe Herrenschneiderin gelernt, weil ich tatsächlich zu der Zeit gerne Kostümbildnerin werden wollte, in Hollywood natürlich. Und dachte ich mir, komm, was machst du denn? Erstmal Herrenschneider lernen. Und es war aber dann so fade und da ist mir das Gehirn so eingeschlafen, dass ich dann nach einem Jahr aufgehört habe und dachte mir, komm, was machst du denn jetzt stattdessen? Och, gehst du mal studieren? Und dann habe ich relativ spontan entschieden, diese Sprachwissenschaften da zu studieren und auch ein bisschen Film. Es war mir dann spätestens in der Zwischenprüfung, wusste ich dann auch nicht mehr, warum ich das studiert habe. Und dann habe ich ja Praktika gemacht und dann kam es ja zum Radio. Also eigentlich habe ich vor allem deswegen mit Radio angefangen früher, weil ich mein Studium nicht gemocht habe.
Aber du hast es durchgezogen, glaube ich, das Studium, ne?
Ich habe es voll durchgezogen, da sind aber meine Eltern dran schuld. Also ich bekam tatsächlich am Ende vom Studium so, also ich habe erstmal ewig gebraucht, ewig. Ich habe tatsächlich, das kann man heute gar niemand mehr erzählen, 14 Semester studiert. Das sind verdammte 7 Jahre.
Ja.
So viel Zeit gibt einem ja heute keiner mehr. Aber ich habe halt auch viel gearbeitet und ein Jahr bevor es fertig war, bekam ich eine Morningshow angeboten und habe zu meinen Eltern gesagt, ich würde das gerne machen. Und dann haben die gesagt, komm, du bist jetzt ein Jahr vorm Abschluss, mach das doch bitte noch. Und wenn die dich dann immer noch wollen, dann weißt du wenigstens, dass das der richtige Job ist. Und es war auch so. Und den hatte ich dann trotzdem. Also ich hatte dann so einen mittelschlechten Magisterabschluss und einen Job.
Top.
Eigentlich schon, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, Studium, ich habe sehr gelitten. Ich mochte das Studium nicht. Ich mag das System Universität nicht. War nicht mein Ding.
Geht mir auch so. Also dieses Gelerne und so und das dann wieder über Prüfungen auskotzen. Nee, ist nicht meins.
Ich fand es auch wahnsinnig kompliziert. Ich habe bis zum Schluss die Prüfungsordnung nicht verstanden. Ich wusste nicht, wie man dieses Studium besteht. Ich wusste es nicht. Es war mir ein völliges Mysterium, wie das alles funktionieren soll, diese ganzen Scheine. Ich habe es wirklich nicht kapiert und ich habe so vor mich hin improvisiert, dachte mir, wird schon passen. Ich fand es echt völlig unverständlich, leider. Ich weiß nicht, ob es heute noch so schlimm ist, aber ich fand es damals ganz schrecklich.
Also ich war in der Hochschule, da ist es ja immer ein bisschen praktischer, deswegen, das fand ich dann super, dass da viel Praxisanteil dabei war und dass die Prüfungen eher weniger waren.
Also ich habe echt, war ratlos nach dem Grundstudium. Ich wusste gar nicht, wofür mir jemals jemand Geld zahlen wird, weil ich das weiß. Es war mir völlig, also war mir nicht klar.
Ja, aber du hattest dann schon so eine Affinität auch zu Filmen, oder? Wenn du das auch gemacht hast, die Filmwissenschaften zu studieren.
Ja, absolut. Also ich habe Film immer gemocht. Ich mag es bis heute. Ja, gehe viel ins Kino, gucke viel. Ich darf ja auch in meinem jetzigen Beruf ab und zu mal ein Storyboard schreiben im Bereich Marketing, Film. Das macht mir immer noch Spaß. Ab und zu darf ich sogar Regie führen. So ein bisschen.
Storyboard heißt dann im Prinzip ein Drehplan, oder?
Für ein Drehbuch.
Alle. Genau, Drehbuch.
Ein Drehbuch, ja. Also es sind halt Marketing- und Werbefilme. Ich mache jetzt keine aufregenden Science-Fiction-Projekte. Wobei, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Aber die ab und zu darf ich mal Storyboarden. Das mag ich immer sehr gern.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass es Spaß macht. Jetzt hast du schon kurz angedeutet, dass während deinem Studium du Praktika gemacht hast, beim Radio gelandet bist. Und ich glaube, dein erstes Praktikum war auch bei AFK Nürnberg hieß es damals, ne?
Es hieß AFK Max 91.0.
Genau, der vorherige Name von Max Neo.
Also quasi bei euch.
Ja, genau.
Genau.
Wie bist du denn darauf gekommen überhaupt?
Tja, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe irgendwie gedacht, ich will Radio machen. Und dann habe ich, glaube ich, einfach die Radiosender rausgesucht, die es da gab. Also vielleicht habe ich sie sogar gegoogelt. Vielleicht gab es ja Google damals schon. Gab es 1998 schon Google? Weiß es jemand? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch gerade nicht.
Also irgendwie habe ich es rausgefunden und dann stand bei einem der Radiosender Ausbildungskanal dabei und dachte ich mir, ach, das ist doch eigentlich genau das, was ich möchte. Ich kann ja noch nichts, aber Ausbildung finde ich gut. Also Ausbildungskanal gehe ich mal hin und fand ich gut. Da waren ja lauter junge Leute, die waren da, machten auch alle Sachen und ich dachte mir, komm, kann ich auch.
Was waren dann so deine Aufgaben?
Also erstmal hat man da richtig alles von Grund auf gelernt. Also Interviewführung, Bandschneiden, tatsächlich mit der Bandschneidemaschine, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Interviewtechnik, auch Sprachunterricht gab's. Ach, richtig alles. Auch Horoskope schreiben, Termine, vor Ort Termine wahrnehmen. Also so richtig alles. Aber wir durften eben auch senden. Und ich hatte dann irgendwie mal, durfte ich mal in einer Live-Sendung was sagen oder mal, was ich ja überhaupt nicht konnte, mal über ein Fußballspiel erzählen. Das war schrecklich, ich habe keine Ahnung von Fußball, es war irgendwie ganz, war fürchterlich. Und ja, so ging das nach und nach und irgendwie fanden die mich gut. Und dann haben sie gesagt, mach doch auch mal CVD. Also im Grunde das, was du jetzt auch machst, Lena, du bist ja auch CVD.
Ja, genau, also Chefin vom Dienst heißt das. Das heißt so ein bisschen die PraktikantInnen koordinieren, Aufgaben verteilen, Abnahmen machen, damit die Sachen sendefertig sind.
Genau.
Das heißt, du hast mit einem Praktikum angefangen und hast dann direkt irgendwie die CVD-Stelle angeboten bekommen.
Ja, so war das irgendwie. Und die, das steht in dem Zeugnis. Ich habe ja alte Zeugnisse für dich rausgekramt. Da, also ich habe sie nicht dabei, aber ich habe ja sehr gelacht, was da alles so stand. Also da stand dann von wegen, Frau Luther war so geeignet, dass wir sie dann am Ende vom Praktikum gefragt haben, ob sie nicht die CVD-Stelle haben will. Dann habe ich das gemacht. Es war insgesamt gar nicht lang. Ich weiß nicht, wie lange ich beim AFK Max 91.0 war, ich glaube so 7 Monate. Aber mir kam es ewig vor. Ewig.
Und du hast dann sozusagen ja auch deine erste Führungsrolle so ein bisschen gehabt, oder?
Bisschen ja. Also ich hätte das damals nicht als Führungsrolle bezeichnet, aber muss wohl so gewesen sein, ja, weil Praktikanten zeigen einem was und sagen, ist das okay, können wir das so machen? Und du sagst ja dann im Grunde ja oder nein. Na, das war doch, war schon so, ja.
Sie hat ja anscheinend dann auch so gut gefallen, dass du ja auch weitergezogen bist danach, ne?
Ja. Also ich fand Sprechen am Mikrofon super. Ich finde es auch heute noch super. Und ich liebe Audio bis heute. Und das hat damals angefangen. Also ich habe dieses Thema, ich mag es, wenn es sich gut anhört. Also Musik, Stimme, Gesang, Produktion, ich fand das alles toll. Ja, Mehrspurproduktion, ne? Ist ja Wahnsinn, was man damals auch schon gemacht hat mit diesen ersten digitalen Systemen. Und ich bin dann weitergezogen worden. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass Energy angerufen hat und gesagt hat, finden deine Stimme gut, magst du nicht zu uns rüberkommen? Und es war in so einer ganz kleinen Kaschemme in Erlangen unter so einer Brücke. Also richtig schäbiges Studio, ganz, ganz schlimm. Aber war halt Energy. Relativ große Marke für mich damals und Musiksender mit sehr hotter Rotation. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich halt Energy. Warum denn nicht? Ist halt jetzt Musikformat, spreche ich viel über Musik. Warum denn nicht?
Wie hat es dir denn dort gefallen bei Energy? Also du hast ja schon gesagt, schäbiges Studio, aber ich hoffe, das Team hat es ein bisschen wettgemacht.
Ja, wie ehrlich darf ich sein? Ich würde sagen, nö. Also ich glaube, es gab eine Person, die ich super fand. Alle anderen fand ich eher schwierig, war auch da nicht lange. Also ich glaube, was ich bei Energy sehr gelernt habe, war mit dieser irren, heißgefahrenen Technik. Also die haben sehr viel gejingelt und die haben sehr alles sehr eng aneinander gefahren. Also das konnte ich vorher nicht. Also ich habe dieses hitformatige Technik fahren, konnte ich nicht und dann konnte ich's. Und richtig gut Jingle einsetzen, das habe ich dann da gelernt und dann konnte ich's. Und dann hat ja eh schon das Funkhaus gefragt, magst du nicht kommen? Und dann war es vorbei. Aber ich glaube, es war auch nochmal so eine zweite Ausbildungsstufe. Ich habe Energy nicht vermisst.
Jetzt hast du gerade schon Jingles und Fahren angesprochen. Für alle, die vielleicht noch nicht beim Radio waren, musst du einmal kurz erklären, was du damit meinst.
Heute ist es so, dass die Musik und die anderen Elemente automatisch hintereinander gehängt werden. In so einer Art Chain, wenn das heute noch so heißt.
Rotation oder Automatik?
Also in so einer Automatik. Da schiebe ich sie im Computer einfach zusammen und dann laufen die hintereinander ab. In meiner Zeit musste man das oder konnte man das noch live drücken an dem Mischpult. Da hat man sich den Song und den nächsten Jingle sozusagen hingelegt und im richtigen Moment den Knopf gedrückt. Das eine fadete aus und das andere fing an. Und wenn man das gut macht, dann klingt es so, als ob das so zusammengehört. Und dann hat man nicht das Gefühl, dass es irgendwie stört oder dass die Sachen nicht zusammenpassen. Und das nennt man, dass es gut gefahren ist. Und je enger ich die Elemente zusammenfahre, desto dynamischer klingt so ein Programm. Und das wollten die. Also die sollte ganz, ganz tight sein und ganz viele enge Übergänge. Und es war gar nicht leicht, weil man musste sehr musikalisch sein, auf Rhythmus und Tonarten und sowas achten. Ging aber dann, weil ich bin auch ein musikalischer Mensch. Ich mache ja Musik bis heute. Und das hat mir Spaß gemacht. Also Musik richtig heiß zu fahren, hat mir Spaß gemacht.
Genau, und Jingles sind praktisch sowas wie Max Neo, neu, frisch, anders oder Max Neo, wir klingen anders. Genau. Also so auf die Station gebrandet.
Der Jingle damals ging so, Max 91.0.
So aber es ist krass, dass du ihn nach über 20 Jahren immer noch so in Erinnerung hast.
Ja, ist es bei dir nicht so, dass wenn du was mal gehört hast, dass es total reingeht in den Kopf? Ich kriege das nie wieder raus.
Ja, also ich glaube, dass ich noch so, also ich war schon da, bevor AFK Max zu Max Neo wurde und ich glaube, so alte Dinger kann ich auch noch ein bisschen. Ja.
Ich kann noch so viele alte Werbejingles. Ich könnte dir hier den Bratmaxe-Song mit einem Text vorsingen. Wenn du das oft gehört hast oder Songtexte, wenn du die ständig im Kopfhörer hast, kannst du ja auswendig. Das ist, finde ich, total krass, wie viele Songs man im Kopf hat.
Ja, aber auch spannend, weil du ja Energy die Zeit eher so negativ in Erinnerung eher hast.
Liebe Energies, wenn ihr zuhört, ist nicht böse gemeint, war einfach nicht schön.
Genau. Bussi. Genau, und das Hirn ist ja eigentlich so, dass es ja eher so negative Sachen verdrängt, sag ich mal, und eher die positiven in Erinnerung bleiben. Deswegen finde ich es spannend, dass es bei dir in Erinnerung geblieben ist.
Ja, weiß ich halt noch. War auch dann schnell wieder weg. Mhm.
Du hast gerade schon gesagt, du bist von Energy dann ins Funkhaus gekommen. Mhm. War das wieder so, dass du abgeworben wurdest?
Mhm. Die haben auch angerufen. Und zwar, ich habe ja noch studiert und die brauchten jemanden für die Nacht. Da gab es eine Sendung, die hatte so ein bisschen fragwürdigen Kultstatus. Ich weiß nicht, ob es noch jemand kennt, das Charivari Herzflimmern. Das war eine Flirt- und Kennenlern-Sendung, die war live mit Call-In, also krasser Call-In-Anteil und komplett live. Also nichts aufgezeichnet, sondern da riefen vor allem Männer an und wollten Frauen finden. Und ich saß im Studio und habe diese Telefonate geführt und es waren halt wegen so fränkische Männer, die so wegen einer Frau gesucht haben mit wegen einem golden Charakter. Und das war schon cool. Und zwischendurch lief halt so Musik, ganz viel so Schmusi-Musi, ganz viel Balladen damals. Und es war eine total kitschige Sendung. Und ich fand es, also jetzt im Rückblick finde ich es hochriskant. Also da so total live drauf zu gehen mit den Menschen, wo man nicht weiß, was wird, sagt er jetzt gleich. Die habe ich gemacht, ganz lange. Und die lief Montag bis Donnerstag irgendwie, glaube ich, von 8 bis Mitternacht. Dann bist du da um Mitternacht aus dem Studio gewankt und dann musst du nach Hause fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann sollst du am nächsten Morgen an der Uni stehen. Weißt du auch, wie oft ich in der Vorlesung war? In Klammern? Ja. Nicht so oft.
Deswegen 14 Semester.
Ja, ich glaube, daran lag's.
Waren da auch viele Erfolge dabei? Also hast du dann auch zum Beispiel Hörerzuschriften oder so bekommen, die dann gesagt haben, oh toll, danke dir, wir haben uns gefunden oder so?
Ja, ab und zu hat mal einer angerufen und gesagt, ja, ich habe jetzt die Jasmin, den Thorsten oder die Steffi kennengelernt, sowas gab es schon. Und es gab auch immer mal wieder Babyfotos, die dann geschickt wurden. Wir haben uns übers Herzflimmern kennengelernt. Jetzt sind wir verheiratet, hier ist unsere kleine Tochter, sowas gab es schon. Ja.
War das dann irgendwie auch schön, auch irgendwie bei Balsam so fürs Herz, dass man jetzt irgendwie so eine gute Tat vollbracht hat?
Ja, ein bisschen schon. Aber so richtig gekannt hat man die Hörer ja nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dass Hörer das Gefühl hatten, dass sie den Moderator sehr gut kennen, weil die den täglich hören. Was ja auch eine Illusion ist, ja, das ist ja nicht der Fall. Aber Hörer bauen oder haben damals auch eine enge Bindung zu einem Moderator häufig aufgebaut. Wenn ich den jede Nacht höre oder jeden Morgen höre, dann ist der ja bei meinem Aufstehen dabei. Aber das ist ja andersrum nicht so, weil ich kenne ja die Hörer nicht. Deswegen, glaube ich, war die Bindung in die andere Richtung stärker.
Du zeigst ja auch eine bestimmte Seite im Radio. Also du zeigst ja gar nicht so all deine Facetten. Also eigentlich, Sie kennen dich zwar so ein bisschen, aber dann doch nicht ganz.
Ja. Gibt es das heute noch, dass man so unterscheidet zwischen On-Air-Personality und der echten? Denkt ihr da noch drüber nach? Gibt es das noch?
Ich schaue schon auf meine Privatsphäre. Mhm. Also meine Familie oder FreundInnen oder so, die würde ich schon schützen. Also darüber erzähle ich nichts. Mhm. Aber zum Beispiel die HörerInnen dürfen oder wissen teilweise, wenn man mir jeden Tag zuhört, schon so, okay, die fährt jetzt mit dem Fahrrad zum Beispiel in die Arbeit, sowas in die Richtung. Oder heute habe ich zum Beispiel erzählt, dass ich gestern zum ersten Mal seit 2 Jahren joggen war oder so. Mhm. Also solche Sachen dürfen sie dann schon wissen.
So ausgewählte Sachen.
Ja. Genau.
Okay. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist dann genau so, wie ich es auch so in Erinnerung habe. Also man wählt Sachen aus, die vielleicht auch stimmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich die volle Sportskanone bin, weil es hat damals nicht gestimmt, stimmt heute nicht. Hätte mir wahrscheinlich auch keiner abgenommen. Aber zum Thema On-Air-Image habe ich eine voll krasse Hörergeschichte, die muss ich kurz erzählen. Also wir haben ja bei Charivari damals auch Off-Air-Veranstaltungen gemacht, große in Nürnberg zum Beispiel, dieses Entenrennen, wo dann lauter Gummienten in die Pegnitz gekippt wurden und die erste Gummiente, die ans Ziel kam, da war eine Nummer drauf, konnte man ein Auto gewinnen. Also irre eigentlich, auch aus ökologischer Sicht heute wahrscheinlich höchst bedenklich, aber jedenfalls war das so und ich machte die Bühnenmoderation. Und da standen richtig Leute vor der Bühne und haben mich gesehen. Und dann kam ein Mann zu mir und sagte, ach, Sie sind die Annik von der Morningshow. Ich dachte, Sie sind groß und gut aussehend.
Oh.
Und dann sagte ich, na, okay, groß bin ich nicht, aber doch wenigstens gut aussehend. Und er so, naja.
Was? Ja. Oh mein Gott.
Ja, der hatte sich mich völlig anders vorgestellt. Er fand meine Stimme gut und hat dann irgendwie gedacht, das ist bestimmt eine ganz tolle, große, sexy Frau und so und groß und schlank und was weiß ich, was der noch alles sich wünschte, ja. Aber der hat da irgendwas, ich war Projektionsfläche. Und dann steht da diese kleine, kurzhaarige, brünette Pummlinge mit dem Humor und er denkt sich, das ist die, von der ich immer träume. Ja, nee, irgendwie gar nicht. Ne? Und das hat er auch gesagt, war sehr offen mit dem Thema.
Wow, okay, schon krass, wie direkt manche Menschen sind.
Der war direkt.
Oh.
Genau.
Ui, aber hat dich das getroffen in irgendeiner Art und Weise?
Nein, eher amüsiert. Geht schon. Ist ja Psychologie. Kann er nichts dafür.
Ja, stimmt auch. Aber gut, dass du es so reflektiert hast dann auch. Jetzt hast du gerade schon die Morningshow angesprochen. Ja. Gerade waren wir noch bei Herzflimmern. Mhm. Das heißt, du hast irgendwann die Morningshow angeboten bekommen.
Mhm. Genau. Das war eine Charivari-Morningshow, die hieß Perfekt geweckt mit Annik und Wolfgang. Das war schön. Also ich war Annik und Wolfgang war Wolfgang. Liebe Grüße gehen raus an den Wolfgang Säubold, den ich ab und zu noch sehe und den ich sehr gern mag. Der macht auch kein Radio mehr. Ja, wir haben eine Morningshow gemacht und ich glaube, es war recht ungewöhnlich zu der Zeit. Das ist mir damals nicht so aufgefallen, aber heute, dass eine Frau der Anchor war und der Mann der Sidekick, ist ungewöhnlich. Ist das bis heute ungewöhnlich?
Ja, würde ich schon so sagen. Also die meisten Morningshows sind schon so, dass, glaube ich, die männliche Person der Anker ist und die Frau der Sidekick.
Und ja. Wann ändern wir das mal?
Hoffentlich bald.
Bist du dafür?
Ja, definitiv.
Ich wäre auch
aber
dafür.
Ich habe ja hier auch die Morning Show. Die ist hier weiblich. Genau wie unsere Station Voice übrigens. Die ist auch weiblich.
Hat also, die Morning Show hier einen Namen?
Max Neo Start, klar.
Wunderbar.
Ja,
genau.
Perfekt geweckt, hieß die Morning Show. War das dann auch die, von der du vorhin gesprochen hast, wo sie es dir angeboten haben und du dann noch zu Ende studiert hast?
Die ist das.
Genau.
Genau, die ist das. Hat Spaß gemacht, ja. 2 Jahre habe ich das gemacht und dann war auch gut.
Aber das war ja auch voll das Gegenteil von deiner Nachtsendung, weil du ja so spät dann und dann plötzlich so früh am Morgen, oder?
Mhm. Na, ich weiß nicht, wann fängt denn eure Morningshow an? Auch 6?
Nee, wir haben 9 bis 10. Wir sind die späteste Morningshow der Stadt.
Okay, das ist auch eine Positionierung.
Ja.
Also wir hatten 6 bis 9. Das heißt 5 Uhr im Sender sein. Das heißt 4 Uhr aufstehen. Und das war hart. Also wir haben das ganze Team hat das so gemacht, dass wir dann Morningshow gemacht haben und dann ein bisschen Prep für die nächste. Und dann waren wir, glaube ich, so 2 waren wir fertig. Und dann haben wir uns erstmal hingelegt, glaube ich, alle. Und dann hast du am Spätnachmittag nochmal ein bisschen Zeit und kannst vielleicht auch abends nochmal Leute treffen zu normalen Uhrzeiten und dann kannst du irgendwie wieder 10 ins Bett gehen. Aber ich glaube, der Schlaf war so ein bisschen getrennt in 2 Schlafphasen. Eine am Nachmittag direkt nach der Arbeit und eine am Abend die ganze Nacht quasi. Aber war anstrengend. Ich fand es sau anstrengend. Ich glaube, man kann das nur so richtig machen, wenn man jung ist. Mein Gott, wie alt war ich? Anfang 20? Mitte 20? Da hast du ja Kraft ohne Ende, ne? Kennst du auch. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt 28.
Ja, siehst du? Ich würde es jetzt nicht mehr machen.
Ich würde es aber aktuell auch nicht machen. Ich bin heute Morgen schon so müde und dabei habe ich bis 6 Uhr geschlafen. Also, ja. Die Morningshow, die hast du, ich glaube, wie viele Jahre gemacht? 2 Jahre?
2, ja.
Was war dann der Grund, dass du die Morningshow verlassen hast oder wurdest du verlassen?
Ja, ich glaube, die Quote ging runter. Ich glaube aber, bei dem Sender ging die Quote sowieso alle 2 Jahre runter. Aber in dem Fall war ich eben schuld, glaube ich. Und dann, ja, also war halt dann Ende. Und ich glaube, weiß es nicht mehr so genau. Es ist mir heute auch nicht mehr so wichtig. Deswegen sind diese ganzen politischen Sachen, die da gelaufen sind, habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich glaube aber, dass man mir eine Wochenendsendung angeboten hat. Und das war halt für mich so, gar nicht. Weil wenn du einmal Morningshow gemacht hast, dann machst du doch nicht das Wochenende. Entschuldige bitte. So war das. Und nee, ging gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, dann halt nicht. Dann studierst du jetzt nochmal. Und habe ich nochmal Marketing studiert und bin dann eben auf die andere Seite vom Schreibtisch sozusagen. Genau.
War das eine bewusste Entscheidung, dich gegens Radio zu entscheiden? Weil du hättest natürlich ja auch gucken können, okay, wo gibt es jetzt noch Stellen beim Radio?
Ich glaube, ich habe ein bisschen geguckt und ich glaube, es war nichts dabei in Bayern, was mir gefallen hat. Und ich habe nicht intensiv geguckt, weil ich glaube, ich war auch ein bisschen beleidigt. Ich glaube, ich war ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, es war so eine Trotzreaktion, würde ich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, lass. Jetzt machst du mal einen leichten Job, studierst du nochmal und dann hat sich das einfach verändert. Hat schon gepasst.
Hattest du davor irgendwas mit Marketing am Hut oder war das so, ach ja, ich probiere das jetzt mal aus?
Nee, ich finde, es hat gepasst. Also ich hatte das Gefühl, ich hatte was mit Content am Hut. Nicht so sehr mit Marketing. Also wenn du Radio machst, dann bist du ja schon auch jemand, der Content liefert. Du formulierst Sachen, du lieferst Stories und das hat mir immer gefallen. So, und im Grunde, ein Radiosender hat auch immer ein Branding. Du bist auch immer ein bisschen Teil von dem Branding. Du bist ein bisschen Teil von der Corporate Identity und das war mir immer ganz bewusst eigentlich. Und das hat mich interessiert. Und ich bin dann mit dem Content-Wissen und dem Filmwissen, das ich ja hatte, erstmal in einen Verlag und habe da über Film geschrieben. Fernsehzeitschriften unter anderem. Völlig verrückt. Und dann in der Zeit habe ich dann einfach studiert und dachte mir, komm, jetzt sattelst du nochmal was drauf, was irgendwie was zu tun hat mit Werbung, Marketing, Kommunikation im allerweitesten Sinne. Und dann war ich da in dieser Szene drin. Das hat für mich schon zusammengepasst.
Das heißt, du wolltest Inhalt weiterhin liefern und auch weiterhin kreativ sein?
Ja, würde ich sagen, ja.
Hast du dann Vollzeit studiert oder war das dann nebenbei, also neben Beruf?
Das war berufsbegleitend. Da konnte man, das war auch am Wochenende eigentlich total anstrengend, freitags und samstags und manchmal auch sonntags. Das heißt, ich habe Vollzeit gearbeitet, was heißt Vollzeit, 35 Stunden, glaube ich. Und dann Freitag ein bisschen früher raus und dann an die Akademie. Und dann hatte ich so ein, das nennt sich Diplom-Kommunikationswirt, bin ich. Genau. Und damit konntest du in Werbeagenturen arbeiten, damit konntest du in die Marketingrichtung arbeiten und da war ich dann auch.
Du hast jetzt gerade schon von diesen Fernsehzeitschriften gesprochen. Was waren denn da noch so deine anderen Berufe, Aufgaben, was auch immer?
Redaktion in erster Linie. Und ich glaube, da ist auch der Link. Also ich war ja für die Morningshow nicht nur Moderatorin, sondern auch Redakteurin. Du bist ja selber auch immer ein bisschen dabei, die Inhalte für die nächste Show zu erstellen. Und dieses Redakteurinnen-Ding, ich habe ja nie ein Volo gemacht, das heißt, ich bin keine ausgebildete Redakteurin. Aber trotzdem war ich es ja. Und ich glaube, das hat gereicht für diesen Fernsehzeitschriftenjob. Und da ich Film und dann dieses Redaktionswissen, ich habe auch immer für Zeitungen geschrieben. Ich habe ganz lang bei der NN im Kulturteil zurückgeschrieben und so. Das hat dann schon gelangt für diese Fernsehzeitschriftengeschichte. Und wie war nochmal die Frage? Was ich noch gemacht habe?
Ja, genau. Ja.
Ich glaube, in erster Linie Redaktion. Da ging es halt darum, die Texte zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Länge, in die richtige Spalte von diesen datenbankgestützten Wahnsinns-Zeitungsseiten reinzukriegen. Ja, das war easy.
Du hast gerade über die Fernsehzeitschriften und so weiter gesprochen. Das war ja wahrscheinlich nicht ganz so viel Kreativität und auch nicht ganz so viel Content. Weiß nicht.
Na doch, Content war es viel. Mhm. Also musstest halt ständig über irgendwas schreiben.
Ja.
Aber es war jetzt ein Job mit wenig Herzblut. Es war auch okay. Ich habe ja nebenbei studiert, das war mir wichtiger. Es war so ein Zwischending. Ja, ist ja nicht irgendwie, nicht jeder Job gleich einer, wo man sich denkt, ja, der Traumjob. Es gibt, finde ich, auch manchmal so Zwischenstationen, wo man sich nur denkt, das mache ich jetzt mal 2 Jahre, damit Folgendes passiert. Und dann war okay, kein relevanter Job für mich gewesen.
Ja, oder dann wird man sich so ein bisschen reflektiert oder dann schaut, okay, was finde ich dann, also was möchte ich machen oder so, dass man so ein bisschen nachdenkt. So auch, ne?
Und Geld verdienen.
Genau.
Ja. Es muss ja Geld in die Kasse kommen, ne?
Das stimmt, von irgendwas muss man ja sein Essen bezahlen und seine Miete.
So ist es.
Wie ist es dann für dich weitergegangen danach, nach diesem Job?
Dann war ich in verschiedenen Werbeagenturen. Erst in der ganz kleinen, die waren spezialisiert auf Luxusgüter. Das war gar nicht mein Ding, aber die waren so, die hatten einen Schwerpunkt auf so Schmuck und Pelze und Yachten, Golf. Ich hatte von all dem keine Ahnung. Also ich war vom, also hatte ich nicht, wusste ich nicht, kannte ich mich nicht aus, war mir auch egal. Aber die, da habe ich auch Konzept gemacht und ein bisschen getextet und ein bisschen Werbe getextet und ein bisschen, da hatte ich erste Kundenkontakte und so, das war schon okay. Aber auch kurz. Und ich glaube, dann kam schon sozusagen der erste richtige Job in der großen Werbeagentur, wo ich dann auch 5,5 Jahre war und da gab es dann halt richtig Wachstum und richtig Weiterentwicklung und richtig viel Jobs und guten Verdienst und dann warst du quasi da Werbemuckel. Genau, Key Account und sowas.
Key Account, das musst du jetzt auch mal für die erklären, die nicht so in der Marketingwelt unterwegs sind. Was ist ein Key Account?
Ein Key Account ist ein Betreuer eines großen Kunden. Also das ist ein großer, wichtiger Kunde, der in die Agentur viel Umsatz bringt und der hat quasi einen persönlichen Ansprechpartner, den er immer anruft, wenn er was will oder braucht oder wenn er irgendwas entwickeln will. Und der Key-Account betreut den Kunden und verteilt die Aufgaben dann zusammen mit einem Projektmanager in die Agentur hinein. Ich war tatsächlich beides. Also ich war Key-Account und PM, also und Projektmanager und dann zum Teil auch Creative Director, weil ich auch Ideen hatte und dann war es eben einfach sehr viel. Also habe dann sehr viel gearbeitet bis zur absoluten Erschöpfung in dieser Agentur. Genau.
Oh, ja. Also so Richtung Burnout dann?
War wahnsinnig krasse Zeit, ja. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt. Alles, was ich über Marketing und Werbung zu der Zeit wusste, habe ich von den Kunden und von meinen Kollegen und allen gelernt. Das war wirklich cool. Also gute Arbeit, wahnsinnig anstrengend. Aber die Szene ist, glaube ich, so. Also du wirst da halt ausgequetscht wie
eine Orange?
Ja, genau. Ausgequetscht wie eine Orange.
Ja, genau. War das dann auch schon eine Führungsrolle dann wieder bei dem Creative Director?
Ja, absolut. Ja, arbeitest halt mit einem Team und sagst ungefähr, wo es lang geht. Ja.
Ist dir das leicht gefallen, schwer gefallen, in diese Führungsrolle reinzukommen?
Nee, kann ich immer ganz gut. Also Leute sagen über mich, ich hätte eine natürliche Autorität. Das passiert von alleine bei mir.
Das heißt, du hast es einfach so ein bisschen schon in dir drin und musst gar nicht so sehr daran arbeiten, so wie führe ich mein Team, wie bin ich zu den Leuten?
Also damals habe ich daran nicht gearbeitet. Ich glaube, jetzt sind es eher Gedanken, die mich interessieren. Damals nicht. Damals musste vor allem die Arbeit gemacht werden. Scheißegal, wie wir führen oder wie wir da rankommen. Es war viel zu tun. Machen, machen, machen. Also da wurde nicht diskutiert, wie jetzt wem Feedback gibt. Das war echt kein Thema. Gab auch keine Zeit dafür.
Ja.
Deswegen, und die Kultur hat sich geändert. Heute wird ja viel überlegt, wie führe ich den Menschen, wie unterschiedlich sind wir, wie gehen wir wertschätzend miteinander um und so. Das haben wir damals mehr intuitiv gemacht. Oder eben nicht. Es gibt ja auch Arschlöcher. Gibt bis heute Arschlöcher. Und sie führen auch wie Arschlöcher. Ihr wisst schon, wen ich meine.
Den Namen sagen wir jetzt nicht.
Die Namen.
Die Namen. Du hast ja gesagt, du hast dann bis zur Erschöpfung gearbeitet in dieser Agentur. Was war denn dein Schluss?
Ich habe gekündigt und zwar relativ impulsiv, über Nacht von heute auf morgen, ohne Plan B. Also es waren viele Geschäftsreisen und es gab eine Schlüsselszene, die ich auch gern erzähle. Ich stand mit einem der Chefs im Flughafen in einer Schlange. Wir kamen aus Berlin, glaube ich, von irgendeiner Kundenpräsentation und die war so geil. Also wir haben echt gerockt, die war echt gut. Und ich war erschöpft und stolz und stand da in dieser Warteschlange, um in den Flieger nach Hause zu steigen. Und der Chef stand vor mir und dreht sich um und hat so einen saublöden Kommentar gesagt, der halt zu einem anderen Projekt war, wo er unzufrieden war oder wo er was gehört hatte, was angeblich jemand gesagt hat, was nicht gut gelaufen sei. Und es war halt so, nee, es geht nicht. Ich reiß mir hier den Arsch für euch auf und du fährst mir so ein Brett hin. Geht gar nicht. Habe ich die Nacht nicht geschlafen, Kündigung geschrieben. Am nächsten Morgen hingelegt. Ja, fertig war die Laube. Und ich hatte noch keinen neuen Plan. Also ich hatte noch nichts. Ich wusste nur, ich will da weg. Aber wo ich hin will, wusste ich noch nicht. Das ist jetzt 13 Jahre her. Das war gut.
Hast du dir dann erstmal so ein bisschen Ruhe und Auszeit gegönnt? Also warst du dann sozusagen arbeitslos oder hast du dann direkt geschaut, oh, was könnte ich denn jetzt machen?
Also erstmal musste ich in der Agentur noch ein paar Monate arbeiten, weil Kündigungsfrist und so weiter. Und es war schlimm. Weil ich war in dieser Zeit nur wütend. Und ich glaube, es war für meine Kollegen auch schlimm. Und ich habe niemandem mehr geholfen, ich habe nichts mehr. Also ich war, glaube ich, katastrophal drauf in der Zeit. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war nicht einen Tag arbeitslos. Nee, habe einfach angefangen, das, was ich kann, anzubieten als Freelancer. Und es hat funktioniert.
Hattest du da Angst davor, in diese Selbstständigkeit zu gehen, kein Sicherheitsnetz sozusagen zu haben?
Mm-mm, hatte ich nicht. Weil ich kannte zwei Leute, von denen ich mir dachte, die würden das gut finden. Zwei potenzielle Auftraggeber. Ich habe die einfach angerufen und gefragt, was würdet ihr ganz hypothetisch davon halten, wenn ich auf dem Markt wäre? Könntet ihr euch vorstellen, mir Jobs zu geben? Ja, natürlich könnten wir uns das vorstellen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann mit den beiden mache ich das. Das sind meine zwei ersten Kunden. Und dann habe ich es einfach gemacht. Nee, ich hatte keine Angst. Es war auch kein großer Invest, weißt du. Ich musste keine Fabrik bauen oder kein Studio einrichten oder keine LKWs leasen. Ich hatte keinen großen Invest. Ich brauchte nur einen Rechner und meinen Kopf und mein Herz. Deswegen, es war nicht so gefährlich. Und dann habe ich es einfach gemacht. Geht? Gut.
Das heißt, ein Netzwerk hat dir auf jeden Fall geholfen, dass du ein Netzwerk schon hattest.
Ja. Ich hatte ein Netzwerk tatsächlich aus dieser Agenturzeit, wo ich halt, weißt du, wenn du da Key-Account bist, du kennst halt in den Firmen jeden. Und die fanden mich ja gut. Ich fand nur die Firma nicht mehr gut. Deswegen passt schon. Das hat ganz gut funktioniert.
Hat sich die Firma dann auch noch so ein bisschen nochmal bei dir gemeldet oder sich dann auch geärgert, dass du vielleicht auch Kunden weggeschnappt hast?
Naja, kannst dir vorstellen, dass die nicht so happy waren. Nee, das war dann vorbei.
Du warst dann selbstständig und bist es auch noch bis heute, oder?
Genau, das ist mein aktueller Job. Da arbeite ich in großen Firmen. Also was ich mache, hat sich tatsächlich sehr verändert. Also ich bin jetzt im 13. Jahr selbstständig. Am Anfang habe ich sehr viel klassische Werbung gemacht, also Sloganentwicklung, Key-Messaging, Kampagnenentwicklung, so richtig Werbung. Und dann hat sich, weißt du, wenn du älter wirst, dann willst du auch nicht mehr so die Werbe, bist du nicht mehr so der heiße Werbe. Profi, sondern vielleicht wirst du dann halt so ein bisschen der Senior oder halt der Berater oder der Trainer. Und ich habe mich dann noch weiter qualifiziert, noch eine Trainerausbildung gemacht und bin jetzt sehr stark als Berater unterwegs. Also ich moderiere die Meetings meiner Kunden, ich führe mit denen Gespräche, ich berate die, ich halte Workshops, ich helft denen bei ihren Strategien. Also es hat sich einfach geändert. Und so Content mache ich nur noch ganz wenig.
Das heißt, du bist jetzt eher so beratend an der Seite und nimmst die Leute so ein bisschen an die Hand.
Mhm. Total. Und da kommst du jetzt eben an den Punkt, den du vorhin gesagt hast, dass man darum geht, wie nimmt man die denn mit? Also wie kriege ich denn hin, dass die mit mir durch dieses Meeting gehen? Wie spreche ich die an? Wie nehme ich die mit? Wie motiviere ich die? Das sind jetzt Themen, die jetzt total da sind und wo ich mir viel überlege, wie nehme ich die denn mit? Weil es sind meine Auftraggeber. Aber die buchen mich ja, damit ich sie da durchführe. Das heißt, das ist schon so komisch, ne? Das ist eigentlich mein Kunde, aber ich führe den. Rent-Erführungskraft. Da musst du dir schon überlegen, wie du das machst. Ja, das ist schön. Ich liebe diesen Job.
Das freut mich, dass es dir so Spaß macht. Hat sich das so ein bisschen entwickelt oder war das auch so eine bewusste Entscheidung, dass du jetzt sagst, ich gehe in diese Beraterinnenfunktion?
Also die Beraterinnenfunktion ist durch die Key-Account-Position von selber gekommen, weil du bist da automatisch jemand, der dem Kunden Fragen beantwortet. Also das kam quasi von allein. Dass ich dann Trainer werden wollte und richtig sage, okay, ich lerne jetzt nochmal die Didaktik, wie man Erwachsenen was beibringt. Das war ja Erwachsenenbildung. Kindern was beibringen geht anders als Erwachsenen was beibringen. Die sind anders drauf und brauchen andere Sachen und haben andere Gehirne. Das nochmal zu lernen, das war eine sehr bewusste Entscheidung, weil ich sagte, ich muss offensichtlich diese Leute trainieren, aber ich hätte gern ein bisschen Handwerkszeug. Weil ich habe eine grobe Vorstellung, wie ich das machen würde, aber ist das denn richtig? Dann habe ich halt nochmal eine Trainerausbildung gemacht an der Uni Augsburg, die ganz gut war. Also ich bin sozusagen zertifizierte Trainerin für Erwachsenenbildung. Genau. Und das wird man nicht mit einem bestimmten Thema, sondern du lernst quasi die Didaktik, wie überhaupt Erwachsene lernen und was die für Motivation brauchen, wenn die was lernen wollen. Und was machst du mit einem Trainingsteilnehmer, der gar nicht lernen will? Der wurde von seinem Chef hierher geschickt. Der hat aber keinen Bock drauf, was machst du denn mit dem? So Sachen passieren da und das ist hochinteressant jedes Mal.
Du hast vorhin ja gesagt, dass dir das Studium, also das ganz am Anfang, nicht so viel Spaß gemacht hat, auch das an der Uni. Du hast ja dann auch noch das gemacht im Bereich Marketing und jetzt dann auch noch den Trainer für Erwachsenenbildung. Hat sich das bei dir gewandelt, so diese Motivation an der Uni zu sein?
Ja, die drei Ausbildungen waren auch höchst unterschiedlich. Also das Studium an der Uni in Erlangen war halt komplett akademisch und theoretisch. Da habe ich keinerlei Ahnung bis heute, was man damit praktisch macht. Also das hat sich nicht verändert, würde ich auch niemandem jemals mehr empfehlen, so ein Studium. Dann die Marketing-Ausbildung war extrem praktisch. Die ganzen Dozenten waren aus der Wirtschaft. Das waren alles Leute mit Erfahrung in der echten Welt. Völlig andere Inhalte, völlig andere Herangehensweise, wenn das auch zum Teil ein bisschen veraltet war, hatte das auch mit der Praxis wahnsinnig viel zu tun und damit kam ich viel besser klar. Und das Studium, diese Trainerausbildung an der Uni Augsburg, war halt auch extrem praktisch. Wir haben viel geübt, viel Techniken gelernt. Also da war gar nichts, also war auch theoretischer Hintergrund, aber nicht so akademisch unabhängig von der Realität, sondern es hatte alles mit dem echten Leben zu tun. Oder man konnte es zumindest sehr schnell aufs echte Leben beziehen. Und deswegen, da kam ich viel besser klar. Also wenn ich weiß, was ich damit machen möchte, dann hast du mich sofort. Und deswegen gab es da schon einen großen Unterschied.
Wie lange hat es dann gedauert, diese Trainerinnenausbildung?
2 Jahre.
War das dann auch wieder berufsbegleitend? Also du hast weiterhin selbstständig gearbeitet?
Ja, das war auch am Wochenende. Immer im Zug nach Augsburg, gondeln, bisschen da lernen, üben und zurück mit Prüfung und allem. Ja, ja.
Aber war das dann weniger anstrengend, weil du mehr Motivation auch so ein bisschen hattest?
Es war sau anstrengend. Es war sau anstrengend, immer. Ich war saumäßig froh, als es dann im Kasten war. Aber ich denke ja schon wieder über die nächste Weiterbildung nach. Also ich glaube, es kommt schon wieder was. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau was. Vielleicht was zum Thema emotionale Intelligenz. Mal sehen.
Ist ja auch spannend. Ist ja auch wieder was Praktisches.
Ja, und Führungskräfte brauchen das. Ich arbeite sehr viel mit Führungskräften und die sprechen mit mir über ihre Themen und immer zwischendurch auch mal über Mitarbeiter oder so. Ich kriege halt einfach Sachen mit und ich denke mir, naja, ich glaube, das Thema wäre nochmal was für uns. Vielleicht mache ich das mal. Ich muss noch was auswählen. Dieses Jahr nicht mehr, aber vielleicht nächstes.
Ja, spannend irgendwie, dass du da so viel Herzblut und Leidenschaft irgendwie für deinen Beruf hast, dass du sagst, ah, ich möchte mich jetzt doch nochmal weiterbilden.
Ja, und ich glaube, es liegt daran, weil ich nach der Agenturzeit habe ich mir etwas geschworen und der Satz ist bis heute wichtig und ich muss kurz gucken, dass ich ihn nicht falsch rum sage. Ich möchte nicht für die Arbeit leben, ich möchte für das Leben arbeiten. Und in der Agenturzeit hatte ich das Gefühl, ich lebe für die Arbeit. Das ist überhaupt nicht gut. Es gab gar nichts anderes mehr, obwohl ich da Fett, Freunde, Beziehung, alles hatte. Ich habe so viel gearbeitet. Ich weiß heute gar nicht, warum ich das gemacht habe. Wenn du mich heute fragst, warum hast du denn 12 Stunden am Tag gearbeitet? Warum ging das denn? Warum hast du das denn gemacht? Ich weiß es nicht. Und es hat sich dann umgekehrt und ich habe gesagt, ich möchte so viel arbeiten, dass ich sehr, sehr gut leben kann. Und das ist ein völlig anderer Satz, ein völlig anderer Kern. Und das ist bis heute so. Und ich versuche so wenig wie möglich zu arbeiten, aber halt so schön wie möglich, auch dass es mir Spaß macht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich es gerne mache, haben meine Kunden viel davon. Also wenn du dir vorstellst, du buchst bei mir ein Feedback-Training, ein eintägiges, das ist ein Training, das ist auf Spaß und Freude ausgelegt. Also da mache ich Übungen, wo die Leute sich kringeln vor Lachen. Und das ist so wichtig, weil die lernen mit Spaß. Und das ist das, was ich machen will. Ich will, dass es wahnsinnige Freude macht, mit mir zu arbeiten.
Das heißt aber, dass irgendwie alle Bereiche, wo du warst, so ein bisschen jetzt auch in das reinspielen, was du jetzt machst. Also Radio, Sprechen vor Mikrofon. Man sieht zwar sein Publikum nicht, aber man spricht vor Publikum. Mhm. Und auch dieses Werbung, auch das, was du gesagt hast mit Key-Account, das hat irgendwie alles so ein bisschen in das reingespielt, was du jetzt machst, oder?
Ich finde auch. Also es war zwar nicht geplant, aber so ist es ja, glaube ich, im Leben, oder? Im Rückblick erst sieht es dann logisch aus. Aber in dieser Entwicklung selber hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das im Zusammenhang steht. Aber ich glaube, du liegst richtig. Es gibt einen roten Faden irgendwie, den man aber vielleicht erst im Rückblick sieht. Und vielleicht ist es dieser rote Faden, dass ich immer wollte, dass Leute Freude haben an dem, was ich mache. Ich meine, letztlich, weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du im Radio sprichst, du willst doch irgendwie auch, dass die sich gut fühlen.
Ja, definitiv. Also was mir Spaß macht, ist Leuten Themen oder Infos weiterzugeben, auf Sachen aufmerksam zu machen. Feminismus zum Beispiel ist mir sehr, sehr wichtig, Gleichberechtigung, aber auch Klimawandel oder so. Oder generell hier dieser Podcast zum Beispiel ist ja auch meine Idee gewesen. Ich setze den ja auch komplett alleine um. Das finde ich auch wichtig. Das stellt ja auch so ein bisschen das dar, wofür Max Neo steht, Leute weiterzubilden. Und darüber hinaus, alle, die Bock haben, die sich diesen Podcast anzuhören, kriegen auch ein bisschen was mit so aus der Branche. Wir können sich auch weiterbilden.
Genau. Das heißt, hast du, wenn du sowas machst, auch manchmal das Gefühl, du gibst was?
Definitiv.
Du gibst was, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist bei mir auch so, dass man einfach was abgibt. Also Infos, klar, aber irgendwie auch sowas wie positive Energie oder halt, ja, ich nenne es jetzt halt Freude oder Wachstum oder, ne?
Ja.
Dass man was weitergibt. Das ist das, glaube ich, was sich durchgezogen hat. Am Anfang war es halt, ja, was habe ich am Anfang weitergegeben? Ja, noch nicht so viel. Aber halt, es war immer irgendwie mit, Leute haben was davon. Und ich weiß heute, glaube ich, besser als früher, was sie davon haben. Weil sie es ja auch sagen. Ja, sie sagen ja auch hinterher, nach deinem Training war es für uns leichter. Oder nach deinem Training haben wir andere Sachen neu gesehen. Das ist natürlich toll, wenn die sowas sagen und wenn die das Gefühl haben, die kommen einen Schritt weiter. Das ist ja für mich wie ja, das höchste Lob oder die höchste Form von wow, da kommt voll was zurück. Das ist schön.
Ja, dafür tut man es ja irgendwie auch. Also, dass Leute sagen, hey, das war richtig gut, was du da gemacht hast.
Ja, und wichtig ist, dass sie sagen, es war für sie gut.
Genau, es hatte Nutzen für sie.
Nicht nach dem Motto, du hast es geleistet. So, das ist nicht das, was, ich check das schon selber, wie viel ich leiste. Aber die müssen sagen, oder die müssen gar nichts. Aber am tollsten ist es, wenn sie sagen, es hat sie weitergebracht und sie haben was gefunden. Dann geht mir das Herz auf.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Wir sind jetzt auch schon kurz vorm Ende vor der Podcast-Aufnahme. Wir haben am Schluss immer noch so eine Rubrik, 3 Tipps für MedieneinsteigerInnen. Welche 3 Tipps würdest du denn angehenden MedienmacherInnen mitgeben?
Ich muss vorab sagen, dass ich die heutige Medienszene nicht sehr gut kenne. So.
Ja.
Das heißt, meine Tipps sind vielleicht veraltet oder sehr, sehr allgemein. Also das bitte so als kleine Vorbemerkung. Ich würde sagen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Sind das jetzt 3 Tipps oder einer? Weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Also probiert einfach was aus. Nicht so viel denken, lieber machen. Nicht so viel zögern, einfach mal hingehen und ausprobieren, ins Mikro sprechen, Kamera anmachen, macht einfach. Ihr werdet dann schon merken, ob es toll ist und ihr werdet vor allem merken, dass es viel, auf einerseits viel schwieriger ist, als man denkt und andererseits viel einfacher. Also beides. Also keine Angst vorm Probieren. Der 2. Tipp wäre, keine Angst vor Schlenkerern im Lebenslauf. Also es muss nicht immer alles super sein. Es gibt Sachen, die man ausprobiert und wo man sich hinterher dann denkt, das war scheiße. Aber es ist keine verschwendete Zeit, sondern auch wenn du die Erkenntnis gewinnst, das ist nichts für mich, ist es eine Erkenntnis und jede Erkenntnis ist ein Wert. Also keine Angst vor falschen Entscheidungen. Und das Dritte ist ein bisschen philosophisch jetzt. Geh dahin, wo dein Herz sich freut. Weil du wirst diesen Job dein Leben lang machen. Oder so einen ähnlichen Job. Und es hat keinen Sinn, einen Job zu machen, den du nicht liebst oder den du nicht zumindest magst. Geh dahin, wo dir das Herz aufgeht. Dann kann es eigentlich nur gut werden.
Ja, wir sind ja auch viele Stunden am Tag in unserem Job. Das ist ja gut, wenn wir da was Schönes machen.
Ja, aber überleg mal, hast du nicht auch eine Elterngeneration oder vielleicht die Großelterngeneration, die sagt, ich habe meinen Job eigentlich nie gemocht? Ich habe mich da immer reingequält? Wie scheiße ist das denn?
Es gibt aber auch Leute in der jetzigen Generation, die einfach einen Job machen, weil sie halt Geld damit verdienen.
Mhm. Vielleicht kann man das auch mit einem gewissen Mindset. Ich glaube, ich könnte es nicht. Mich würde es zermürben und krank und traurig machen. Ja, ich glaube, einen Job, den mich nicht interessiert, den könnte ich eine Zeit lang machen. Aber einen Job, den ich hasse, könnte ich wahrscheinlich wirklich gar nicht. Jetzt nicht mehr.
Mm-mm. Da schließe ich mich dir an. Könnte ich auch nicht. Und wir beenden unseren Freundebucheintrag, wie wir ihn begonnen haben. Du bekommst jetzt noch 3 Fragen. Der beste Song ist für dich?
Für immer wird es sein von Queen, Bohemian Rhapsody.
Dein Motto?
Seid nett zueinander.
Und am Schluss dein Wunsch für die Zukunft.
Wir haben keinen Planet B. Geht bitte gut mit der Erde um.
Sehr schön. Vielen Dank, Annik, dass du hier zu Gast warst im Podcast Freundebuch.
Lena, es hat mir total Spaß gemacht. Tolle Fragen waren das. Dankeschön.
Danke auch. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Fabian van der Weyd zu Gast. Unter der Woche arbeitet er als Lehrer und Seminarleiter. Am Wochenende moderiert er Sendungen bei 98.6 Charivari und bei Antenne Thüringen.
Auch da ist es wieder so ein, ich muss es mir manchmal als Hobby, nicht muss, sondern ich mache es als Hobby, weil sonst arbeite ich halt 5 Tage Montag bis Freitag, dann 2 Tage am Wochenende und dann wieder 5 Tage, dann wäre es eine 12-Tage-Woche und das, wenn man sich nicht als Hobby nimmt, dann macht man es wahrscheinlich nicht.
In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit Fabian van der Weyd darüber, wie er seine ganzen Jobs unter einen Hut bringt und warum er sich entschieden hat, nicht als Vollzeitmoderator zu arbeiten. Außerdem erzählt Fabian, wie schwierig die Zeit war, als er die Morningshow gemacht hat und wie eine Box mitten in einer Sendung fast seinen Kollegen erschlagen hätte. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt und unseren Podcast bewertet. Das hilft dann auch dabei, dass anderen Menschen unser Podcast vorgeschlagen wird. Feedback könnt ihr uns gerne per Mail schicken an podcast@maxneo.de oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram an Radio Max Neo. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut.
Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.